Liebe Gemeinde, am letzten Montag war in Deutschland, Bruder Wienekamp sagte es bereits, 31. Oktober, natürlich Reformationstag. Aber viele unserer aufgeklärten Zeitgenossen haben an diesem Tag, wenn überhaupt, etwas ganz anderes gefeiert, nämlich Halloween. Halloween, Sie wissen, der Name kommt aus einer Zusammensetzung zweier verschiedener englischer Wörter. Es meint den Vorabend von Allerheiligen. Vorabend von Allerheiligen, wie im katholischen Fest. Und Halloween geht aber zurück auf eine keltische Tradition, auf einen alten Druidenkult. Da soll mit Feuer und Hexenmaskeraden und zum Teil auch mit Kinderopfern, so ist die Tradition, die Geister und Dämonen vertrieben werden. Und zum Teil auch die Geister der Verstorbenen beschwichtigt werden, besänftigt werden, dass sie den Menschen nichts Böses tun. Die Druiden waren Priester, Wahrsager und Zauberer bei den Kelten. Sie waren für ihre berühmten Ritualmorde bekannt. Und auch dieser Kürbis mit der Fratze hat etwas mit diesen Morden zu tun. Das sollte bedeuten, auch wir opfern den Geistern. Und so stellte man zum Zeichen dafür diesen Kürbis in manche Hauseingänge. Und die Tradition besagt, dass wenn die Druiden in Häusern, vor denen ein Kürbis stand, dann kein Opfer fanden, dass sie diese Häuser kennzeichneten und möglicherweise bis zum Morgen des nächsten Tages dann auch die Eltern umgebracht wurden. Das ist also der Hintergrund dieses Festes. Nach Angaben eines Okkultismusforschers aus den Vereinigten Staaten, Jack Roper, ereignen sich bis heute an Halloween die meisten satanisch-okkulten Ritualverbrechen. Also er hat versucht, das statistisch zu erfassen und festgestellt, dass gerade an diesem Halloween-Tag sich die meisten okkulten Ritualverbrechen ereignen. Reformation oder Halloween? Auf den zweiten Blick gibt es hinter dem ursprünglichen Halloween und dem Reformationstag einen ganz überraschenden Bezugspunkt. Nämlich die Frage, wie bekomme ich Sicherheit gegen meine Angst? In welcher Macht steht eigentlich mein Leben? Wovor muss ich mich schützen? Wem bin ich ausgeliefert? Und was hat diese Macht mit mir vor? Das ist die Frage. Wie soll ich mich dieser Macht gegenüber verhalten? Was muss ich tun? Diese Frage treibt so oder so die meisten Zeitgenossen um. Und das Besondere an der Reformation ist, dass sie ein Befreiungsschlag war. Ein großer Befreiungsschlag im 15. Jahrhundert, in einer Zeit, im 16. Jahrhundert, in einer Zeit voller Aberglauben. In einer Zeit, die aber auch geprägt war von vielen okkulten Verstrickungen, Geisterritualen, Totenkulten. Ganz ähnlich wie manches, was im Zusammenhang mit Halloween geschieht. Und da wurde plötzlich eine Quelle wieder freigelegt. Eine Quelle, aus der Leben sprudelt. Eine Quelle, aus der Frieden sprudelt. Eine Quelle, aus der wir Trost und Freude finden können. Und was da wieder entdeckt wurde, das findet sich wie in einer Nussschale, wie in einer Nutshell, zusammengefasst in unserem Predigttext, den Sie auf Ihrem grünen Zettel vor sich haben. Ich hoffe, Sie sind alle versorgt damit. Und wie es so passt, ist das gerade die nächste Fortsetzung in unserer Predigtreihe über den Epheserbrief. Also es geht gerade um jene Verse, die heute bei uns ohnehin dran wären. Da schreibt Paulus an Menschen, die größtenteils vor kurzem Christen geworden waren. Die waren Christen geworden. Und Paulus zeigt ihnen in diesem zweiten Kapitel nochmal auf, was für eine Veränderung in ihrem Leben geschehen war. Vorher und nachher. Vorher wart ihr tot, jetzt dürft ihr leben. Vorher wart ihr auf dem Weg in die Hölle, jetzt seid ihr auf dem Weg in den Himmel. Und Paulus hatte gesagt, das war der Abschnitt vorher, immer wenn einer Christ wird, sieht man daran vor allem die Macht und die Herrlichkeit Gottes. Wo immer ein Mensch zum Glauben kommt, wird daran die Größe und die überwältigende Macht und Güte und Herrlichkeit des lebendigen Gottes deutlich. Denn, und jetzt geht unser Predigttext weiter, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme, denn wir sind vielmehr sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Lass uns noch einmal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir bitten dich, dass wir jetzt verstehen, was du in unserem Leben damit bewirken willst. Und wir danken dir, dass wir uns nicht vor Geistern fürchten müssen, sondern auf dich unsere Hoffnung setzen dürfen. Hilf uns jetzt auch, dein Wort recht zu verstehen. Amen. Man könnte diesen Text auch überschreiben mit dem Ausdruck, die Kurzformel des Christseins. Die Kurzformel des Christseins. Und wenn Sie mitschreiben wollen, es sind drei Punkte, die wir uns festhalten. Das erste, was zur Kurzformel des Christseins gehört, erstens aus Gnade. Aus Gnade. Ich habe das auch extra kursiv gedruckt, diese Wörter hier in Ihrem Zettel, auf Ihrem Zettel. Aus Gnade. Das ist der erste Punkt der Kurzformel des Christseins. Man hätte diesen Text auch überschreiben können mit der Überschrift, nur die Gnade zählt. Nur die Gnade zählt. So könnte man es überschreiben. Und was bedeutet Gnade? Gnade bedeutet unverdiente, großzügige Gunst. Unverdientes Geschenk. Und worauf zielt diese Gnade? Was schenkt sie? Denn aus Gnade seid ihr selig geworden, steht hier. Also wörtlich gerettet worden. Darauf zielt dieses Geschenk. Uns wird die Rettung geschenkt. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Der kleine Junge saß noch ganz verdattert auf seinem Stuhl. Er war eingehüllt in eine warme Decke. Die Mutter brachte ihm eine Tasse mit heißem Kakao. Seine Zähne klapperten noch. Gerade hatten sie ihn noch mal rausgezogen aus dem tödlich kalten Wasser. Gerade noch mal. Er hatte sich gegen alle Verbote zu weit rausgewagt auf das Eis. Er war eingebrochen und dann nur noch schreien, Todesangst, ins Leere fassen, dunkel, Schrecken. Und plötzlich hatte ihn eine starke Hand am Arm gepackt. Jemand hatte sich an ihn herangerobbt, hat ihn gepackt und rausgezogen. Unter eigener Lebensgefahr. Und nun saß er hier, zitternd in seinem Sessel, eingewickelt in diese Decke, und er wusste nur eins, gerettet. So etwa ging es den Christen an, die Paulus schreibt. Sie wussten, was das heißt, gerettet, aus Gnade gerettet, unverdient gerettet, wir konnten nichts Eigenes mehr tun. Aber er hat uns gerettet, sie waren nicht immer Christen gewesen von Haus aus. Beileibe nicht. Sie hatten ziemlich ahnungslos dahin gelebt. Und auch ziemlich sorglos, viele von ihnen. Aber dann irgendwann war ihnen die Todesgefahr bewusst geworden, in der sie geschwebt hatten. Es war ihnen bewusst geworden. Und wodurch war es ihnen bewusst geworden? Dadurch, dass ihnen jemand das Evangelium gesagt hatte. Paulus und andere. Dass sie gesagt hatten, Leute, so steht euer Leben vor dem lebendigen Gott da. Ihr könnt nicht vor ihm bestehen. Er ist heilig. Er ist gerecht. Er ist unbestechlich. Er lässt nicht einfach alles durchgehen. Nein, er ist Gott. Und da wurde ihnen klar, wir brauchen Rettung. Paulus hat ja in den ersten drei Versen von Kapitel 2, vor einigen Wochen haben wir uns das angeschaut, ihren Zustand beschrieben. Er sagt, ihr wart tot in euren Sünden. Ihr wart Kinder des Zorns von Natur aus. Gottes gerechter Zorn stand über eurem Leben. Und wenn ihr so weitergelaufen wärt, wäret ihr schnurstracks in die Hölle gerannt. So war es mit euch. Genauso wie mit mir. Sie waren ohne den Hauch einer Chance, sich selbst irgendwie am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Ohne den Hauch einer Chance. Und nun blickten sie darauf zurück. Und Paulus erinnert sie nochmal dran. Sie blicken darauf zurück. Und vielleicht bei dem Gedanken zitternd wie der kleine Kerl in der Decke, Sie wissen, wir sind nochmal davongekommen. Wären wir in dem Zustand vorher gestorben, hätten wir keine Chance gehabt. Wir wären auf ewig in der Hölle gelandet. Aber nun gehören wir zu Christus. Und jetzt ist alles anders geworden. Und unsere Sünde ist vergeben. Und jetzt tragen wir diesen Ehrentitel, nämlich Kind Gottes. Es gibt keinen größeren Ehrentitel als diesen. Jetzt dürfen wir uns zu Recht so nennen. Aber wie war das möglich geworden? Wir waren noch tot gewesen. Ein Toter kann sich nicht selbst auferwecken. Ein Ungläubiger kann sich nicht selbst zum Glauben überreden. Nicht mal der Junge im Eis konnte sich selber helfen, obwohl noch Leben in ihm war. Er konnte gar nichts tun zu seiner Rettung. Er konnte nur noch schreien, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und dann ergurgelte er irgendwann, weil das Wasser ihm die Kehle zuschloss. Und er konnte nicht mal mehr schreien. Und doch sitzen wir heute hier zusammen. Und wir beten zu Jesus. Und wir vertrauen ihm. Und wir wissen, dass er unsere Schuld vergeben hat. Und wir wissen, dass der lebendige Gott unser Vater ist. Und dass er unser Leben führt. Es gibt nichts Größeres. Wie ist nur dieser Umschwung zustande gekommen? Wir haben jahrelang oder zum Teil jahrzehntelang so gelebt, als ob Gott Luft wäre. Als ob Gott ein guter alter Opa wäre, der niemandem wehtut, der für keinen wichtig ist. Und jetzt ist alles anders. Jetzt ist er unser Vater. Wie war das nur möglich? Und auf diese Frage, sagt Paulus, gibt es nur eine Antwort. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Und Paulus fügt hier hinzu, das sehen Sie, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Es ist Gottes Geschenk. Also selbst wenn ihr euch ein Bein ausgerissen hättet, ihr hättet diesen Umschwung gar nicht zu Wege gebracht. Und wo Gottes Gnade eingreift, wo Gott so einen Menschen rausfischt aus dem eisigen Wasser der Verlorenheit, da ist das so, als wenn ein Toter auferweckt wird. Da ist das so, als wenn jemand neu geschaffen wird. Genau so ist es und nicht weniger. Und deswegen sagt Paulus hier in Vers 10, ganz am Ende, nochmal das Gleiche mit anderen Worten. Er sagt, wir sind sein Werk. Wir sind sein Schöpfungsakt. Du bist, wenn du Christ bist, Gottes Handarbeit gewissermaßen. Er hat dir ein neues Leben geschenkt. Unverdient, aus lauter Gnade. Und das war übrigens auch der Zielpunkt des Gleichnisses, das wir vorhin gehört haben. Die haben alle dasselbe bekommen, alle das Gleiche bekommen, alle den Denar bekommen. Und damit will Jesus sagen, egal ob sich einer früh bekehrt und in der ersten Stunde seines Lebens gewissermaßen ganz früh in seiner Jugendzeit zum Glauben kommt oder ob sich einer mit 80 bekehrt, kurz vor Toresschluss, sie werden alle gerettet durch dieselbe Gnade. Der schon früh Christ wird und dann als Missionar sein ganzes Leben hingibt, und derjenige, der sich mit 85 auf dem Sterbebett noch bekehrt, obwohl das die wenigsten sind, wenn sie 85 Jahre ohne Gott gelebt haben, bekehren sich die wenigsten auf dem Sterbebett. Da soll sich niemand drauf verlassen, dass er das noch kann. Aber selbst bei denen es so ist, sie werden alle gerettet durch die gleiche Gnade des lebendigen Gottes. Und diejenigen, die früh zum Glauben kamen, haben den Himmel nicht mehr verdient, als diejenigen, die spät zum Glauben kamen. Denn es ist alles reine Gnade. Und so haben es auch die Sklaven dann in ihren Spirituals gesungen. In diesem berühmten Lied, Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wunderbare Gnade, was für ein herrlicher Klang. Gnade, die einen Halunken wie mich gerettet hat. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Ich war verloren und wurde gefunden. Ich war blind. Blind für meinen Zustand. Und doch jetzt darf ich sehen. Gnade. Amazing Grace. Amazing Grace für die Epheser. Amazing Grace für die Sklaven, die diese Spirituals dann gesungen haben. Amazing Grace auch bei uns. Wenn sie Christ geworden sind, ist allein, einzig und allein der lebendige Gott daran schuld. So. Und diese Gnade Gottes, das ist nicht nur einfach ein großes Wort. Hinter dieser Gnade Gottes, da stecken knallharte Taten. Knallharte Taten. Gnade ist nicht irgend so ein großes theologisches Wort, sondern da hat Gott was gemacht. Und zwar hat die Gnade eine objektive und eine subjektive Seite, wenn Sie so wollen. Gott hat vor 2000 Jahren etwas für uns getan. Als Christus am Kreuz für unsere Schuld starb. Vor 2000 Jahren ist der Herr Jesus gestorben, hat er unter schwersten Leiden sein Leben dahingegeben, damit Sie und ich gerettet werden können. Das ist die objektive Seite der Gnade. Und dann hat diese Gnade auch eine subjektive, eine persönliche Seite, dass Gott etwas an Ihnen getan hat. Gott hat eine Operation an Ihrem Herzen vorgenommen, am offenen Herzen, wenn man so will. Der lebendige Gott hat ihnen Einsicht gegeben, dass sie vor ihm als Sünder dastehen. Und er hat sie bereit gemacht, seine Rettung zu ergreifen. Er hat an ihnen gehandelt. Er hat dafür gesorgt, dass diese Gnade, die der Herr Jesus vor 2000 Jahren für uns sichergestellt hat, dass diese Gnade auch in ihr Herz hineinkam und dass sie zum Glauben finden durften. Gott hat uns lebendig gemacht, sagt Paulus. Und das ist wunderbar. Und darum ist es nicht übertrieben zu sagen, wenn der lebendige Gott anfängt, an einem Menschen in Gnade zu handeln, dann ist das ein Schöpfungsakt. Dann geschieht in diesem Menschen etwas unverfügbar Neues, was Gott alleine tun kann. Und deswegen sagt Paulus, immer wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ist das ein Ausweis für die Größe Gottes. Und wenn sie Gottes Kind sind, dann sind sie ein Meisterstück. Natürlich haben wir alle noch unsere Fehler. Auch Paulus hat gesagt, dass er immer noch mit Sünde zu kämpfen hatte. Ganz klar. Aber sie sind trotzdem ein Meisterstück. Und dieses Meisterstück, das wird Gott einmal im Himmel vollenden, sodass es dann absolut vollkommen wird und überhaupt kein Fehler mehr da ist. Und Gott hat dieses nicht nur damals getan. Er hat es nicht nur bei den Ephesern getan, er hat es an uns getan. Er tut es noch heute. Ich muss an einen Moslem denken, den ich gut kenne. Das heißt, es war ein Moslem. Und viele Menschen haben mit ihm gesprochen, haben versucht, ihm das Evangelium zu erklären. Ich war auch einer von den vielen. Und es schien sich überhaupt nichts zu bewegen. Wir haben uns die Zähne ausgebissen an diesen Typen. Der wollte nicht. Und je länger wir ihm das Evangelium erklärten, umso mehr hatten wir den Eindruck, haben wir ihn in seinen Islam hineingetrieben. Und er wurde plötzlich ein immer frommerer Muslime und praktizierte das immer intensiver. Und dann hat eines Tages Gott ihn in seiner Gnade gepackt. Und all das, was ihm vorher gesagt war, konnte er plötzlich verstehen. Und es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Und heute steht er im hauptamtlichen Dienst für den lebendigen Jesus Christus. Sehen Sie, das kann Gottes Gnade tun, bis heute. Und dann könnte man das hier einsetzen in diesen Vers, denn aus Gnade ist er selig geworden. Und das nicht aus ihm selbst heraus, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit er sich nicht rühme. Denn er, dieser ehemalige Moslem, ist Gottes Werk, geschaffen in Jesus Christus. Und genauso gut können Sie, wenn Sie Christ sind, jetzt Ihren Namen einsetzen in diesem Bibelvers. Und Sie können sagen, und Sie können das für sich zu Hause drüber schreiben, denn aus Gnade bin ich selig geworden, durch Glauben. Und das nicht aus mir heraus, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit ich mich ja nicht rühme, denn ich bin sein Werk. Geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass ich nun darin wandeln soll. So dürfen Sie diesen Vers buchstabieren. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. So, und an dieser Stelle gibt es nun bei manchen Leuten ein Missverständnis. Das Entscheidende ist eigentlich schon gesagt von Paulus und trotzdem muss er hier noch weitermachen. Es gibt ein Missverständnis, wie zum Beispiel bei jedem jungen Prediger aus England, der wollte auch die Gnade Gottes groß machen. Und er wollte die Allmacht Gottes verkündigen. Und er wurde eingeladen, in einer Studentenevangelisation zu predigen, die an der Universität von London stattfand. Und nach dem Vortrag kam dann jemand auf ihn zu, ganz bewegt, und sagte, was soll ich jetzt machen? Ich will auch Christ werden. Wie kann das denn gehen? Und da bekam er zur Antwort, du musst einfach warten. Du musst einfach warten, ob dich Gottes Gnade erfasst oder nicht. Warte, mehr kann ich dir auch nicht sagen. Und da an dieser Stelle, da hätte Paulus zusammengezuckt. Da hätte er gesagt, nein, nein, das stimmt nicht. Das ist die falsche Antwort. Und das ist unser zweiter Punkt. Paulus sagt, aus Gnade durch Glauben. Also zweitens durch Glauben. Wenn ein Mensch auf Sie zukommt und sagt, ich möchte Gottes Gnade haben, wie komme ich daran? Durch welchen Kanal kommt das in mein Herz, was Gott da tut? Dann würde Paulus sagen, glaube an den Herrn Jesus. Wende dich mit deinem ganzen Vertrauen allein an ihn. Für unseren begrenzten menschlichen Verstand ist es so, dass wir immer in diesen Entweder-Oder-Zusammenhängen denken. Und an vielen Stellen ist das ja auch richtig. Entweder ich bin jetzt in Hannover oder ich bin gerade in Osnabrück. Ich kann nicht an beiden Stellen gleichzeitig sein. Aber bei vielen Punkten funktioniert das eben nicht so. Und wir wissen spätestens seit der modernen Physik, dass sich mit diesem Entweder-Oder nicht mal die Natur vollständig erklären lässt. Haben da oft drüber gesprochen. Und wie viel weniger lässt sich dieses größte aller Wunder in unseren kleinen Denkkasten hineinpacken, dass ein ganz normaler, sündiger Mensch Kind des allmächtigen Gottes wird. Da dürfen wir auch nicht erwarten, dass sich das so in unseren normalen menschlichen Kategorien einfach auflösen lässt. Und da sagt die Heilige Schrift, es ist alleine Gott, der das tut, aus Gnade. Aber du wirst von Gott aufgefordert, jetzt ihm zu glauben. Und der Glaube ist gewissermaßen der Kanal, durch den Gottes Gnade in dein Leben hineinkommt. Ich habe das oft erlebt bei jungen Theologen, teilweise auch bei mir selbst, wenn die plötzlich entdeckt hatten, die Lehre der Gnade, dass sie das dann so groß machen wollten, das ist ja auch richtig, aber dass dann leicht der Eindruck entstehen konnte bei dem, was wir sagten, der Mensch wird überhaupt nicht aufgefordert zum Glauben. Und Paulus macht deutlich, nein, Gottes Gnade ruft dich, Gottes Gnade schenkt es dir, dass du überhaupt glauben kannst, dass es sich überhaupt lohnt, dich zum Glauben aufzufordern und anzurufen. Wende dich an Jesus, häng dein Leben an ihn, rufe ihn an. Und er wird dir seine Gnade schenken. Und dieser Glaube, wissen Sie, das hat überhaupt nichts mit einer religiösen Leistung zu tun. Manche denken das ja. Wissen Sie, dann reden Sie mit den Leuten und sie sagen, ach, ich würde ja gerne, aber ich habe keine religiöse Erziehung und das ist für mich alles zu schwer. Und wenn ich nochmal jung wäre, aber es überfordert mich, ich kann das nicht. So als ob das eine Leistung wäre, die einer bringen muss. Ein Mann hatte davon gehört, der wollte unbedingt den Glauben kennenlernen. Aber er kam nicht mehr zu dieser Evangelisationsveranstaltung im Zelt. Ihn trieb es dahin, aber er wurde immer wieder abgehalten. Und als er es endlich schaffte, dahin zu kommen, und er kommt an, da ist das Zelt, wird es gerade abgebaut, das Evangelisationszelt. Und der Mann sucht nun verzweifelt den Evangelisten, weil er doch die Gnade Gottes haben will, weil er gerettet werden will. Und dann findet er ihn nicht und dann fragt er den einen Mann, der da beim Zeltabbau hilft, was kann ich machen, um gerettet zu werden? Und dieser Mann sagt ihm, Sie können überhaupt nichts mehr tun, es ist zu spät. Und er macht eine Pause und der will schon ganz enttäuscht weggehen, aber dann fährt der Zeltabbauer fort und sagt, die Arbeit ist schon vollbracht durch Jesus. Es ist zu spät, wenn Sie noch irgendwas tun wollen. Jesus hat schon alles gemacht. Sie müssen ihm jetzt nur glauben. Sie müssen sich an Jesus wenden und ihn um seine Vergebung und Rettung bitten. Und wissen Sie, das ist evangelische Freiheit. Das ist evangelische Freiheit, dass wir nichts tun müssen, nichts leisten müssen, sondern gerettet werden allein durch ihn, der für uns alles getan hat. Ich habe hier schon mal erzählt und ich will das nochmal in Erinnerung bringen, dieses Bild, mit dem Martin Luther das deutlich gemacht hat. Gerade jetzt am Reformationstag und da vorne haben vielleicht einige auch schon die schöne Lutherrose in unserem Altarschmuck entdeckt. Vielen Dank dafür nochmal. Ein wunderschönes Beispiel, an dem Luther deutlich gemacht hat, was der Glaube tut. Er hat gesagt, die Rettung, dass wir Vergebung bekommen von Jesus, Jesus selbst, das ist ein wunderschöner Edelstein. Aber wie kommt der Edelstein an deinen Finger? Du brauchst einen Ring, eine Ringfassung. Und der Glaube ist dieser Ring. Der Glaube ist wie dieser Ring. Und mit dem Glauben, mit dem Ring hast du den Edelstein, hast du Christus an deinem Leben. Schauen Sie sich mal Ihre Ringe an, also die Damen natürlich nur. Der Ring, diese Ringfassung für sich genommen oft, ist eigentlich nicht so furchtbar viel wert normalerweise, bringt nicht so viel. Es kommt auf den Edelstein an, der da dran hängt. Und Luther hat gesagt, das macht der Glaube. Der Glaube ergreift Christus. Und so muss man streng genommen sagen, wir werden nicht durch den Glauben gerettet, sondern wir werden durch Jesus Christus gerettet, durch seine Gnade. Aber im Glauben ergreifen wir Christus. Der Glaube ist wie der Ring, mit dem der Edelstein Christus an unserem Leben ist, in dem wir Christus haben. Und so bist du durch den Glauben, durch das Vertrauen auf den Herrn Jesus, fest mit ihm verbunden. Und damit sagt Paulus, weil er es für uns tut, ist jedes Eigenlob, ist jedes Rühmen ausgeschlossen, jede Angeberei. Das sagt er immer in Vers 9, nicht aus Werken, damit keiner ein geistlicher Angeber sei. So könnte man das auch übersetzen. Damit sich nicht irgendjemand rüber und sage, ich bin Christ, ich kann glauben und du noch nicht. So ist das gemeint. Paulus sagt, wir wissen, wenn wir Christen geworden sind, wir sind abhängig von Christus. Und er hat uns alles geschenkt. Und das heißt nicht, Gottes Gnade macht 9/10 und ich mache dann noch 1/10, sondern Gott macht alles. Und ich ergreife das alles, was er getan hat, im Glauben, indem ich mich an Jesus hänge und sage, danke Jesus, dass du mich gerettet hast, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und so bettle ich um Gnade und er schenkt sie mir. Und verstehen Sie, hier hört man alles Diskutieren auf. Etwa so wie manche Leute sagen, war das denn nötig, dass da extra ein anderer für mich starb? War das nötig mit Jesu Tod am Kreuz? Wer noch so diskutiert, der beweist, dass sein Stolz immer noch ziemlich robust ist. Und solange jemand an diesem Stolz festhält, bleibt ihm der Weg zum Herrn Jesus Christus versperrt und verbaut. Und es gibt nur das eine. Sie können sich nur in dieser Zeit beugen oder auf ewig verloren gehen. Entweder hier in diesem Leben sich beugen vor Jesus oder am Ende auf ewig verloren gehen. Also, die Kurzformel des Christseins. Aus Gnade durch Glauben. Nun bleibt noch ein letztes zum Schluss. Wie ist das denn nun mit den Werken? Mit den Taten des Christen? Auch darüber hat ja die Reformation ausführlich gehandelt. Wenn nur der Glaube zählt, ja, sollen wir dann am besten gar nichts Gutes mehr tun, damit wir ja nicht stolz werden? Damit wir ja nicht in die Versuchung kommen, uns irgendwas einzubilden. Hauptsache, du glaubst und lebst ansonsten, wie es dir passt. Und das ist die Freiheit des Glaubens, die evangelische Freiheit. Natürlich gab es dieses Missverständnis auch damals schon. Aber Paulus hat damit aufgeräumt. Er hat den Zusammenhang in einem ganz kurzen Schlusssatz klipp und klar geklärt. Und darum gehört das noch zur Kurzformel des Christseins. Erstens aus Gnade, zweitens durch Glauben, drittens zu Werken. Sehen Sie her, in Vers 10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das ist ja die Frage. Wie können wir als Christen so leben, dass Gott dadurch geehrt wird? Wie können wir mit unserem Ehepartner, mit unseren Eltern, mit unseren Geschwistern, mit unserer Gemeinde, mit unseren Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen, wie können wir so umgehen, dass Gott sich darüber freut? Auch dazu hat die Bibel viel zu sagen. Aber Paulus macht das ganz deutlich. Er sagt erstmal, wenn wir schon von Werken reden wollen, dann wollen wir erstmal sagen, wir sind Gottes Werk. Du bist Gottes Werk. Und das Wort, was da im Griechischen steht, ist ein wunderschönes Wort. Da steht Poiema. Und das bedeutet so viel wie Kunstwerk. Du bist Gottes Kunstwerk. Du bist Gottes Prachtstück. Du bist Gottes Goldstück, gewissermaßen. Also wenn Gott dich durch seine Gnade rettet und wenn du im Glauben zu Jesus Christus hinflüchtest, dann wirst du nicht nur in Anführungsstrichen deine Schuld los, sondern du wirst kurzerhand zum Prachtstück. Kann man sich manchmal bei uns gar nicht vorstellen. Ne? Du wirst kurzerhand zum Kunstwerk. Ja, das macht Gott mit dir. Und das bedeutet nicht ein perfekter Mensch. Das sagt die Bibel ja sehr deutlich, dass wir nicht perfekte Menschen dadurch in dieser Welt werden. So wie mit dem Zaubertrank von Asterix. Sondern, das heißt, du lebst jetzt mit Christus. Du lebst jetzt in der Verbindung an ihn. Er ist wie der Edelstein am Finger deines Lebens. Und dadurch, dass Jesus in deinem Leben ist, verändert er dein Leben. Schrittweise. Er prägt dein Leben. Und diese Veränderung wird sich nach und nach sehr praktisch in deinem Leben auswirken. Denn, und das müssen wir am Ende sehr deutlich sehen, Gottes Gnade beschränkt sich nicht darauf, uns unsere Schuld zu vergeben. Das ist das Wichtigste, das Entscheidende. Dadurch werden wir Gottes Kinder. Aber das ist erst der Anfang. Und dann fängt Gottes Gnade an, unser Leben Schritt für Schritt umzubauen. Und hier steht, dass Gott sogar die guten Werke schon vorbereitet für uns, dass wir darin wandeln können. Und verstehen Sie, das Wort wandeln, was Paulus hier verwendet, das heißt nicht nur, dass wir mal was Gutes tun, sondern das meint eigentlich einen Lebensstil. Gott verändert und prägt unser Leben so, dass es unseren Wandel verändert, dass unsere gesamte Haltung zum Leben sich ändert. Also da hat jemand vorher Steuerbetrug für selbstverständlich gehalten. Und plötzlich fängt er an, seine Steuererklärung ehrlich zu machen. Oder noch schlimmer, da hat einer seine Frau betrogen. Und plötzlich tut er Buße und wird treu. Da hat einer Sonntag für Sonntag verschwendet, ohne Gott zu ehren und in den Gottesdienst zu gehen. Und plötzlich wird für ihn der Sonntag wieder zu einem ganz besonderen Tag, an dem vor allem Gott im Mittelpunkt steht. Da hat einer in wilder Ehe zusammengelebt und merkt plötzlich, Gottes Modell sieht etwas anderes vor, die verbindliche Ehe von Mann und Frau. Da hat einer mit seinem Geld vorher gemacht, was er wollte. Er hat es verprasst, er hat es immer mehr vermehrt, weil er gierig wurde. Und jetzt plötzlich merkt er, mein Geld gehört nicht mir, es gehört Gott, es ist mir anvertraut. Dass wir in guten Werken wandeln, die Gott zuvor für uns bereitet hat. Und bitte lassen Sie mich das nochmal deutlich machen, weil es da so viele Missverständnisse gibt. Das heißt nicht nur, dass ich Böses unterlasse. Also, dass ich frage, was darf ich alles nicht tun? sondern das bedeutet auch, dass ich Gutes tue. Dass ich frage, wie kann ich Christus ehren mit meinem Leben? Wie kann ich Gott dienen mit meinem Leben? Wissen Sie, die Lehre von der Gnade und von der reformatorischen evangelischen Freiheit, die wurde leider oft missbraucht. Wozu? Sie wurde missbraucht, um den Ernst des Gehorsams und der Hingabe abzuschwächen. Und dann hat man aus der Gnade das gemacht, was Dietrich Bonhoeffer billige Gnade nannte. Man hat eine Karikatur aus der Gnade gemacht. Und man hat evangelische Freiheit verwechselt mit postmoderner Mittelmäßigkeit. Und wissen Sie, das liegt uns nahe. Wir neigen ja dazu, jetzt mal von einigen Ausnahmen abgesehen, das sind dann die psychologischen Sonderfälle, aber die meisten von uns, wir neigen ja dazu, sehr großzügig mit uns selbst zu sein. Und uns ziemlich schnell selbst zu entschuldigen und tausend Gründe zu finden, warum wir eben so lasch sind, wie wir sind. Und diese Haltung findet sich eben bis in unsere eigenen evangelikalen Kreise hinein. Dass man sagt, ich glaube doch an Jesus, ich halte mich doch leidlich zur Gemeinde, der Herr wird schon mit mir zufrieden sein. Man muss nicht alles so absolut eng und fanatisch sehen, wir wollen ja schließlich auch noch normal leben. Aber ich frage Sie jetzt, was bedeutet das für Sie, normal zu leben? Was bedeutet es für einen Christen, normal zu leben? Die Frage, die Jesus dir und mir stellt, ist nicht die Frage, lebst du auch noch normal? Sondern die Frage, die der Herr uns stellt, heißt, brennt dein Herz für ihn? Glühst du vor Eifer? Wir haben ja mit einigen aus unserer Gemeinde am vergangenen Sonntag einen Einsatz in Lingen gehabt, wo sehr wenig Menschen, die ziemlich auf sich allein gestellt sind, mit viel Liebe und viel Eifer und Einsatz sich dafür einsetzen, anderen das Evangelium zu verkünden. Und da haben wir etwas gesehen von brennenden Herzen, von glühendem Eifer, auch unter Schwierigkeiten, den Herrn zu bezeugen. Und das meint Paulus, wenn er sagt, Gott hat ja alles für uns vorbereitet, aber der wahre Glaube, der drängt nun auch zu guten Werken, die der Herr für uns bereitet hat, dass wir sie tun. Und ich habe von einem christlichen Journalisten, Markus Spieker, er ist der Hauptstadtkorrespondent des MDR, der hat das mal sehr gut in einem Artikel geschrieben. Er hat deutlich gemacht, wenn wir wirklich als Christen treu sind und uns zu erkennen geben, dann kann das, Zitat, zu feindseligen Reaktionen führen, zu Verleumdung oder auch zu beinharter Verfolgung. Und dann sagt er, mich hat ein befreundeter Journalist einmal mit seiner Kritik an der unerträglichen Leichtigkeit des postmodernen Christseins beeindruckt. Die unerträgliche Leichtigkeit des postmodernen Christseins. Und er hat gesagt, wir Christen hätten es gerne nett. Und das sei unser Problem. Und er fügte hinzu, wir werden nichts verändern, wenn wir nicht bereit sind, es weniger nett zu haben als andere. Wir werden nichts verändern. Wir werden Christus nicht treu dienen können, wenn wir nicht bereit sind, es weniger nett zu haben als andere. Und das ist die große Frage für mich immer wieder und für dich ganz genauso. Will ich es nur nett haben oder will ich dem Herrn dienen? Und als ich dann gestern diesen letzten Teil der Vorbereitung bearbeitete, da stieß ich nochmal auf die Losung des gestrigen Tages. Und ich habe es mir extra ausgeschnitten, weil das genau hierher gehört. Und die Frage, will ich in den guten Werken wandeln als Lebensstil oder nicht? Gestern lautete die Losung 5. Mose 8. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaust und darin wohnst, dann hüte dich, sagt Gott, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Und ich muss denken, das ist so wirklich unsere, spricht das zumindest für mich und ich denke, dass es anderen ähnlich geht, und wirklich unsere Versuchung. Wir haben gegessen und sind satt und haben vielleicht schöne Häuser oder nette Wohnungen und haben uns so eingerichtet. Und Gott sagt dann, pass auf, Kerl, pass auf, dass dein Herz sich nicht überhebt, dass du nicht stolz wirst, dass du nicht träge wirst in deinem Herzen und vergisst, wer dir das geschenkt hast und wer dein König ist und wer dich nach deinem Dienst fragt. Willst du es nett haben oder willst du dem Herrn dienen? Wir lernen das sicher unser Leben lang. Aber wenn wir das lernen und wenn wir so in der Schule Gottes dann leben, dann werden wir auch gar nicht übermäßig stolz auf das sein, was wir tun. Wir werden nicht stolz drauf sein, weil wir wissen, wir gehen überall in gebahnten Wegen. Gott bereitet es vor. Klar, wir müssen oft kämpfen, wir haben Anfechtungen, wir müssen schuften auch an bestimmten Stellen, aber Gott bereitet alles vor, dass wir daran wandeln können und er macht das mit seiner Gnade. So, nur eins muss klar sein, diese guten Werke, diese Taten, die wir für Christus tun, die tragen nichts, aber auch gar nichts zu unserer Rettung bei. Die sind einfach die Folge davon. Die Reihenfolge ist ganz klar. Deswegen die Kurzformel des Christseins, aus Gnade, durch Glauben, zuwerken. Erst muss Gott mit seiner Gnade eingreifen in mein Leben. Dann führt er dich zum Glauben. Er rettet dich. Du darfst Christus ergreifen. Er macht ein Kunstwerk aus dir. Er bindet dich mit Jesus zusammen. Und dann lehrt er dich an seiner Hand, dass du durch und durch mit ihm lernst zu leben und an seiner Hand dann die guten Werke tust und dass dein Leben umgestaltet wird, dass dein Leben umgestaltet wird durch ihn, nachhaltig. Und du wirst immer wissen, es ist nicht mein Verdienst, nicht meine Kraft, nicht mein Werk, sondern er ist's, der mir das schenkt. Und so will ich das zum Schluss an einem kleinen Beispiel nochmal deutlich machen. Die guten Werke sind wie das Fieberthermometer für den Glauben. Ein Fieberthermometer macht kein Fieber, das wissen Sie, sonst müssten wir alle unsere Fieberthermometer am besten in den Müll schmeißen. Also ein Fieberthermometer macht kein Fieber, es zeigt nur an, dass Fieber da ist oder auch nicht. Sie können 15 Mal am Tag Fieber messen und Sie werden kein Grad heißer werden dadurch, höchstens vor Ärger über die Krankenschwester. Aber wenn Sie Fieber haben, dann wird das Thermometer ausschlagen. Und so sind die guten Werke das Fieberthermometer des Glaubens. Die guten Werke können kein Fünkchen zu unserem Glauben beitragen. Sie können kein bisschen zu unserer Rettung bewirken. Da ist null. Aber wenn Gottes Gnade sie gerettet hat, wenn Jesus der Herr deines Lebens geworden ist, dann wird das Thermometer ausschlagen. Dann werden die Werke irgendwie folgen. Nicht vollkommen, nicht immer für jeden sichtbar, aber es wird Veränderung geben. Wenn Gottes Gnade an ihnen wirkt, wenn sie im Glauben an Jesus hängen, dann werden sie geistliche Temperatur bekommen. Dann werden sie Feuer fangen. Wo einer Fieber hat, schlägt das Thermometer aus. Wo einer im Glauben an Jesus Christus hängt, da geht es gar nicht anders. Da folgen die Werke. Da folgt der Wandel, in aller Gebrochenheit, in der wir Sünder uns immer noch vorfinden. Aber es kann nicht anders sein, als dass die Werke folgen, weil Christus sie für uns bereitet hat. Und wenn einer dann so sagt, ja, puh, ich soll Jesus auch noch gehorchen, also es muss ja wohl reichen, dass ich an ihn glaube. Ansonsten sehe ich es eben etwas lockerer. Dann ist das ein starker Hinweis drauf, dass er wohl an irgendetwas glaubt, aber nicht an den Herrn Jesus. Dann ist kein Fieber da. Und auch kein wahrer Glaube. Denn, so sagt Paulus, wir, die wir zu Jesus gehören, wir sind sein Werk. Geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Das war heute die Kurzformel des Christseins, aus Gnade, durch Glauben zu werken. Und wir haben gesehen, das ist nicht immer ein leichter Weg, den der Herr uns führt, aber es ist in jedem Fall ein spannender Weg, auf den Jesus sie mitnimmt. Es ist ein unheimlich spannender Weg. Und manchmal macht er so, dass er uns an unsere Grenzen führt. Dass wir zittern und schwitzen und denken, die Welt bricht um uns herum zusammen und es geht nicht mehr weiter. Das macht er manchmal mit uns. Das darf er auch machen. Aber er lässt uns nie los. Und er hat die Garantie dafür übernommen. Er hat die Garantie dafür übernommen, dass wir seine Leute sicher ans Ziel kommen. Und darum ist die Frage an dich und an mich am Ende nochmal, willst du es vor allem nett haben in dieser Welt? Oder willst du dem Herrn Jesus nachfolgen und ihm dienen? Mit Leib und Seele, mit Haut und Haaren. Häng dich im Glauben an den Herrn Jesus Christus. Er macht alles gut. Amen. Wir wollen jetzt singen das Lied, das Sie auch auf Ihrem Gottesdienst Platz finden, auf der Rückseite. Es kennt der Herr die Seinen und hat sie stets gekannt.